Heute ist bei mir Stefan Mühlheim zu Gast. Früher war er Vorstandsmitglied der Citigroup Deutschland AG. Und heute ist er der Mann, den wohlhabende Familien anrufen, wenn es um kluge Investmentstrategien und diskrete Beratung geht. Willkommen bei Money Mindset.
Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
Hallo Herr Mühlheim.
Hallo, grüß Sie.
Was ist Ihr heutiger Job in einem Satz?
Oh, das ist schon die erste Herausforderung. Ich berate Familienvermögen, aber nicht nur aufs Vermögen bezogen, sondern über diverse Themen, Strukturen, Next Generation bis hin zu Ehescheidungen, wie man da am besten sich einigt und das entsprechend für alle Beteiligten möglichst schmerzfrei über die Bühne kriegt.
Also so eine Art Problemlöser für reiche Familien oder wie kann man das einfach, ganz einfach so runterbrechen?
Ja, ich meine, eine reiche Familie oder eine arme Familie, es gibt natürlich mannigfaltige Situationen, in denen Hilfe gebraucht wird, diskrete Hilfe gebraucht wird. Natürlich über meinen Finanz-Background kommt man dort rein. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass viele Themen für die Familien interessant sind. Wie bringe ich die Kinder letztendlich entweder aus dem Familiengeschäft raus und gebe ihnen die Freiheit, was Persönliches zu machen? Oder aber wie kann ich sie, ohne dass ich die Firma riskiere oder zu viel Risiko eingehe, langsam aber sicher an das Thema ranführen?
Was sind denn so häufige Aufträge, die Sie bekommen?
Oh, häufige Aufträge, das geht darüber, ob man sich jetzt mal eine Asset-Allokation ansieht und sagt, sind wir hier eigentlich richtig aufgestellt? Im Moment geht es ja viel um Risikodiversifizierung, es geht viel darum, möglichst liquide zu sein in der aktuellen Zeit. Aber das geht eben auch bis hin zu einer Immobiliensuche ganz konkret, diskret, also off-market natürlich alles, bis hin, dass man eben letztendlich für jemand Edelmetalle sucht und sie in größeren Mengen zu vernünftigen Preisen bekommen kann und sie dann auch physisch einlagert. Das sind Themen, Strategien zu entwickeln, wie man ein Fixed-Income-Portfolio entsprechend der Laufzeiten, Durations strukturiert, sodass man da gut aufgestellt ist, was natürlich im Moment schwieriger und schwieriger wird. Also nur mal so ein paar Themen anzusprechen.
Über das Investieren, darüber sprechen wir gleich noch mal ein bisschen genauer. Gab es schon mal so einen skurrilen Auftrag, wo Sie gedacht haben, oh mein Gott, was will denn da jemand von mir?
Ja, es gibt immer wieder skurrile Aufträge, die man aber dann, und das, wenn man das lang genug macht, dann auch schnell, sage ich mal, dann zu den Akten legen kann, weil es kommen ja viele Leute auf einen zu. Da will der eine irgendwie größere Beträge Bitcoin kaufen, wo ich sage, der Markt ist so liquide, es macht überhaupt keinen Sinn. Also das hat für mich dann sofort einen etwas merkwürdigen Charakter und da lasse ich mich gar nicht von, ins Boxhorn jagen, sag ich mal.
Aber nicht, dass Sie irgendwas tun sollten, was irgendwie außerhalb von dieser Investmentwelt liegt, wo Sie gedacht haben, nee, das mache ich nicht oder irgendwie, das ist irgendwie mir ein bisschen zu skurril.
Na, das nicht, aber es gibt das Investmentwelt. Ich meine, ich hatte beispielsweise immer einen Scheidungsfall, wo es dann eben so war, dass der Mann einen Hedgefonds hatte und es ist ja bei einem Hedgefonds relativ schnell nachzuvollziehen über die Gebührenstruktur, wie viel dieser Hedgefonds letztendlich verdient hat. Und der Mann hat seiner Frau dann versucht klarzumachen, dass das Geld weg ist. Und das finde ich natürlich etwas schwierig, es sei denn, er zeigt mir, dass er im Spielcasino war und es da gegen ihn gelaufen ist über längere Zeiträume. Aber da sind die Frauen oftmals echt überfordert, zu wissen, wie viel da überhaupt verdient wurde. Und wenn da nie eine Kontovollmacht bestand und man auch nie über die Themen geredet hat, das war jetzt mal so ein Auftrag, wo ich gesagt habe, ich kann also mal nachvollziehen, wo das Geld denn tatsächlich hingekommen ist.
Dieser Job, sozusagen Probleme oder Aufträge von wohlhabenden Familien zu kriegen und sie zu lösen, ist ja kein Job, wo es irgendwie so einen ganz klaren Karrierepfad hinzugibt. Also dass man irgendwie sagt, mit 18, das werde ich irgendwann und dann ist man das irgendwie mit 30, 40. Warum machen Sie das heute? Also Runa Advisors heißt ja Ihr One-Man-Unternehmen sozusagen, wo Sie arbeiten, was Sie gegründet haben. Wie kam es zu dieser Gründung? Was hat Sie motiviert, in diesen Bereich reinzugehen?
Also erstmal sind es mittlerweile zwei weitere Mitarbeiter von mir. Was mich das motiviert hat, ist eigentlich ein Zufall gewesen, weil meine Frau hat damals Prestel & Partner Family Office Forum gegründet. Und darüber kam man natürlich in das Thema so ein bisschen rein aus der institutionellen Schiene. Und das war eigentlich so der Startschuss. Und dann gab es eben noch ein Ereignis in meiner eigenen Familie, wo mein Onkel gestorben ist. Und da war es eben so, dass da kein Family Officer zuständig war. Und das ging relativ schnell mit Lungenkrebs. Und da gab es eine Familie aus erster Ehe und dann gab es eine Familie aus zweiter Ehe, also sprich zwei Frauen und vier Kinder. Und die hatten alle irgendwie einen Lebensgefährten. Und als der Patriarch dann tatsächlich im Sterben liegt und das relativ schnell ging, ging das Ganze drunter und drüber. Und die Hauptassets waren eben in der Firma und jeder hatte dann einen Berater. Und der eine Berater hatte dann den anderen Berater letztendlich quasi ja, mit einer gegenläufigen Meinung entsprechend kauterkuriert. Es war niemand da, der wirklich oben saß und die Fäden gesponnen hat. Und das hatte dann zur Folge, dass die Firma verkauft wurde zu, ich glaube, sag ich mal, 1x und dann 8 Monate später zu 5x weiterverkauft wurde. Also nur mal die Dimension zu zeigen. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, das geht eigentlich überhaupt nicht. Also da muss es eine bessere Lösung geben als die, die wir jetzt gerade diskutieren.
Und wenn wir heute auf Ihre Kunden schauen, was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Was machen sie so?
Da gibt es tatsächlich keine einzige Charisma, was man rausstellen kann. Das sind in der Regel, muss man sagen, erfolgreiche Leute, charismatische Leute, die letztlich ihren Erfolg selber gehabt haben und jetzt versuchen, ihn in die nächste Generation zu bringen, zu verwalten und noch jemanden suchen, der außerhalb von Banken und Wirtschaftsprüfern, und das ist in Deutschland eben ein Thema, dass in der Regel ist dann die Wirtschaftsprüfungsfirma involviert, und weil die Zahlen ja sowieso schon kennen und man die jetzt auch nicht jedem zeigen will, das ist so ein deutsches Phänomen. Wobei im angelsächsischen Bereich, und ich habe ja 20 Jahre in London gelebt, dass viel mehr Leute sind, die von der Basis kommen, die operativ tätig waren. Das ist ein großer Unterschied zwischen Deutschland und dem angelsächsischen Gebiet.
Und bei Ihren Kunden, sind das dann vor allem Unternehmer, sind das Erben oder von allem was dabei, oder was ist da so bei Ihnen?
Ist tatsächlich von allem was dabei. Also wie gesagt, es gibt die Unternehmer, würde ich das sagen, vielleicht 40%, dann gibt es Erben, würde ich sagen, vielleicht 25%, und der Rest sind entweder Kinder oder Next Gen oder Frauen, die letztendlich sich gerade haben scheiden lassen. Ja, also ich glaube, das ist so eine realistische Einschätzung des Portfolios.
Aber ein paar Beispiele, wer Ihre Kunden sind, das können Sie wahrscheinlich nicht sagen oder aus Diskretionsgründen.
Ja, ganz nicht.
Und wie baut man denn so eine Vertrauensbeziehung eigentlich zu so diskreten Kunden auf? Weil ich meine, wir kennen das ja in Deutschland, über Reichtum wird irgendwie nicht so gern gesprochen. Man sieht irgendwie diese geheimnisvolle Welt der Reichen, wo Sie ja unterwegs sind. Das sind ja vor allem viele Ihrer Kunden. Wie lernt man so Leute erstmal kennen und wie baut man, wie gesagt, so eine Vertrauensbeziehung mit diesen Menschen überhaupt auf?
Ja, da gibt es aber auch dazu gibt's kein Schlüsselkonzept. A, ist es fachlich bedingt, die Leute müssen den Mehrwert erkennen. Und B, ist es so, dass sie auch menschlich damit zurechtkommen wollen. Also ich bin bestimmt von meiner Art sehr polarisierend. Gibt es viele Leute, die denen bin ich wahrscheinlich zu extrovertiert und laut. Und andere mögen gerade das, weil sie eben nicht den Taschenträger, der zu allem Ja und Arm sagt, mag. Also das würde ich jetzt mal so ganz grob als das skizzieren.
Warum sind Sie polarisierend? Was würden Sie sagen, was sind so Eigenschaften von Ihnen, die polarisierend sind?
Ja, weil ich hands-on bin. Also ich sage dann auch, also nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das sollten wir ja so oder so strukturieren. Deswegen kann man das natürlich auch durch die Blume und 3 Wochen drüber vergehen lassen, bis man dann jemand sagt, also nee, also kann es eigentlich nicht erfolgsversprechend sein.
Und dann im Nachhinein, also damit wir uns einfach vorstellen, weil ich glaube, so ich selbst und auch viele Hörerinnen und Hörer, wir kennen ja das Geschäftsmodell, diese Welt ja gar nicht. Wie stellt man sich das vor? Also da kommt irgendwie ein reicher Unternehmer auf Sie zu, sagt, Herr Mühlheim, Sie sind jetzt, Sie haben ein Family Office, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen rumliegen, was machen wir damit? Oder wie läuft sowas eigentlich normalerweise ab?
Nein, also ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass man eine konkrete Aufgabe hat und sich dann durch Erfolg immer mehr annähert. Also beispielsweise jetzt ist, ohne Namen zu nennen, haben wir den Auftrag für einen Amerikaner, ein Chalet in einem Schweizer Skiort, in einem renommierten Skihaus zu finden, Preis nach oben offen. Und damit hängen natürlich eine ganze Menge Dinge zusammen. Da geht es ja darum, darf er es überhaupt kaufen? Muss es in der Gesellschaft überführt werden? Muss die Gesellschaft teilweise an den Markt gebracht werden? Lex Kollm ist der Überbegriff hier in der Schweiz. Da geht es um Bankkonten für Amerikaner. Kein einfaches Thema. Geht vielleicht bei der einen oder anderen Bank in dem Moment, wo man ein Incentive streut und eine Hypothek rausnimmt. Also nur mal so als kleines Beispiel. Da geht es um die Verwaltung des Chalets. Ja.
Und das machen Sie alles selbst oder ist Ihr Job sozusagen, die Leute zu kennen, die es wissen?
Ja, also der Job ist, dass ich die Kundenbindung habe und sicherstelle, dass was gefordert wird, auch entsprechend abgeliefert wird.
Das heißt, Ihr Geschäftsmodell ist eigentlich so Netzwerk-Business.
Netzwerk ist notwendig, aber es geht ja auch darum, das zu kontrollieren. Also mit einer, wir nehmen ja keine Assets, ich gehe ja jetzt nicht hin. Und wenn jemand sagt, also wissen Sie, ich habe jetzt gerade 100 Millionen geerbt, können Sie die mal anlegen, dann werde ich den Teufel tun, das zu machen. Sondern da gibt es mittlerweile fantastische Plattformen, auf denen man den Kunden onboardet. Also Kunden letztendlich, in der Regel ist er onboardet, weil es einen Managed Account bei den führenden Banken als Grundlage mitbringt. Und dann werden wir dort auf dieser Plattform Beauty Contests machen, nachdem wir irgendwo eine Strategie im Asset-Allokation festgelegt haben, möchte eine Dividendenstrategie, dann lädt man 4, 5 Banken ein, die eine Dividendenstrategie entsprechend positiv nach dem Bewertungssystem, was wir dort auf der Plattform haben, umgesetzt haben. Und dann kann der Kunde zusammen mit mir entscheiden, wen er denn da von der Persönlichkeit am ehesten zutraut, dass er das, was er verspricht, auch tatsächlich liefert.
Sie haben gerade selbst gesagt, Ihr Job ist sozusagen das Bindeglied zu sein zwischen dem Kunden und dann vielleicht den Dienstleistungsunternehmen in so einer Bank, die es dann sozusagen ausführt. Also wenn jetzt ein Kunde auf Sie zukommt und sagt, ich will mein Geld investieren, dann gehen Sie vielleicht zu einer Bank hin, die Sie gut kennen oder wo Sie einen Kontakt haben und sprechen mit denen, was man da machen kann, und die beiden treffen sich in der Mitte. Ist das so richtig verstanden?
Nee, eigentlich nicht, weil in der Regel mögen die Banken mich in der Form nicht, weil ich kenne natürlich die ganze Kostenstruktur, und es gibt ganz viele Familien oder Unternehmer draußen, die diese eben nicht so kennen. Das heißt, ich weiß da schon sofort, wo ich ansetzen muss und was die marktgängigen Größenordnungen sind. Und die Plattformen, die wir benutzen, die haben also über 6 Milliarden an der Management und können damit natürlich entsprechend auftreten gegenüber den Banken und können dann auch tatsächlich Anfragen rausgeben, und die Dienstleister kommen dann zurück mit entsprechenden Preisen, mit Qualität, mit Vorschlägen, und daraus kann man sich dann entsprechend was raussuchen.
Was mich noch interessiert, ist vor allem diese Kundenbeziehung. Also wenn Sie sagen, Sie sind immer der Ansprechpartner für Kunden, wie gehen Sie da vor, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten, und welche Ratschläge haben Sie vielleicht für andere Leute, die auch in diesem Business oder beziehungsweise mit Kunden zusammenarbeiten oder mit Menschen? Weil man muss ja immer irgendwie sich auf dem Laufenden halten, irgendwie Kontakt haben. Wie gehen Sie da vor?
Also in der Regel rekrutieren sich die Leute ja aus dem Asset Management. Also wenn jemand bei einer der großen Schweizer, deutschen, englischen Asset Manager ist, das ist immer so der erste Schritt, würde ich sagen. Vermögensverwaltung sagt man in Deutschland, die mittlerweile ja auch alle irgendwie Multifamily Office heißen. Und dann irgendwann hat er halt über diesen Bereich, wenn er sie nicht privat hat, die Beziehung, Zugang zu den Kunden, die ihm dort anvertraut sind, worden sind. Und dann ist es so, wenn er tatsächlich dann da jahrelang mit den Kunden zusammengearbeitet hat, dass dann vielleicht auch der Wunsch aufkommt zu sagen, ja, also ich liebe, was ich mache, aber ich möchte es jetzt tatsächlich mal in Eigenregie machen. Lieber Kunde, du kannst alles da lassen, wo es ist. Ich steig aus und berate dich von außen auf der gleichen Plattform. Das wäre jetzt so ein möglicher Rat.
Aber wird wahrscheinlich nicht so gern gesehen, oder? Von den Unternehmen, wo man da vorher gearbeitet hat.
Ja, natürlich nicht. Also es ist auch nicht gang und gäbe, dass das passiert, aber ein kleiner Prozentsatz macht das immer wieder. Also die sehen, wenn sie die Lebensläufe der Leute sehen, dann ist das überwiegend aus dem Private Banking Bereich, wo letztendlich schon ein Grundsatz von Kunden mitgenommen wurde und den man dann weiter aufbaut. Weil dann natürlich eben wie überall im Leben Empfehlungen kommen, wo der eine Unternehmer dem anderen sagt, also ich weiß nicht, was du machst, aber ich habe hier den Herrn Peters, und der macht einen fantastischen Job. Ich muss hier gar nicht mehr mit den Banken sprechen. Ich muss hier nicht mehr um mein Private Jet kümmern. Das macht alles der Herr Peters. Der hat mir ausgerechnet, wann macht ein Private Jet für mich Sinn? Wann macht es für mich mehr Sinn, die Stunden tatsächlich einzukaufen? So, das sind alles so Themen.
Haben Sie so ein paar Hands-on-Tipps? Weil ich habe einmal mal gelesen, dass zum Beispiel Helmut Kohl als Beispiel, wenn er immer irgendwie mit Leuten im Kontakt bleiben wollte oder mit wichtigen Leuten, dass er sich immer notiert hat, wann sie Geburtstag haben, wann die Kinder der jeweiligen Person Geburtstag haben, und sich immer einen Kalendereintrag gemacht hat, okay, vergiss nicht, dieser Person da zu gratulieren, damit es immer so ein bisschen den Anschein erwirkt, man ist irgendwie interessiert an ihrem Leben. Haben Sie da so ein paar Ratschläge, was wir so mitnehmen können?
Ja, also ich glaube, das hat sicherlich in den Zeiten von Helmut Kohl gut funktioniert. Ich glaube, heute sind die Themen einfach andere. Also, dass da jetzt sich jemand an den Geburtstag, ich meine, der hat ja einen Kalender, und da kann man dann, jetzt kriegt ja jeder, wenn sie heute Reifen wechseln gehen und dann ist ihr Geburtsdatum da hinterlegt, dann kriegen sie eine E-Mail von dem Computer, der sagt, wünschen ihnen viel Glück für ihr neues Lebensjahr. Ich meine, das ist auf der Ebene eher abstoßend als gewinnbringend.
Und haben Sie da irgendwie konkrete Tipps, oder wie machen Sie es, um irgendwie so eine schöne personelle Beziehung mit den Kunden aufrechtzuerhalten?
Nein, ich weiß, es ist ja tatsächlich so, dass Sie haben ja mit Ihren Kunden, ist ja nicht so, dass ich 400 Kunden betreue, sondern mit denjenigen, die Sie betreuen, es geht ja auch von der Kapazität gar nicht, mit denen haben Sie fast ein freundschaftliches Verhältnis. Und von daher spricht man, ich sag mal, mindestens einmal in der Woche. Und das ist nicht so, dass man dann da irgendwie wieder einen kalten Start irgendwie hinlegen muss und sagen, oh, Sie können sich noch an mich erinnern. So ist es sicherlich nicht.
Wie viele Kunden haben Sie gerade aktuell?
Also es spielt sich im hohen zweistelligen Bereich.
Das heißt, Sie sagen auch, dass viele Ihrer Kunden Sie schon ein freundschaftliches Verhältnis haben. Würden Sie sagen, das ist auch ein Tipp, wenn man so eine enge vermögensverwalterische Beziehung zu einem Mandanten aufbauen will, dass man auch mehr Freund sein soll als einfach so Kunde und Dienstleister?
A, kommt es auf den Kunden an. Im Idealfall ist das so. Es muss authentisch sein. Also es darf nicht so sein, dass es also dann irgendwie, dass dann von Anfang an versucht wird, mit Biegen und Brechen dann der Freund von einem Kunden zu werden. Also das ergibt sich wie überall über die Jahre zwangsläufig. In meiner institutionellen Welt, wenn ich mit dem Head von der Allianz oder mit der DWS gesprochen habe, ich meine, wer mit denen seit 12 Jahren spricht, dann ist es zwangsläufig so, man hat mehrere Mittagessen, Weihnachtsfeiern, ist Motorradfahren gegangen, all solche Themen, die man, die einen verbindet, die gehen dann in die Richtung zu sagen. Also man verbindet hier eben auch Freizeit mit dem Beruf und mit der Professionalität.
Wenn man mit Menschen spricht, die erfolgreich sind, die es schon geschafft haben, sozusagen die wohlhabend sind, da will man natürlich auch immer wissen, wie die es geschafft haben oder was man von ihnen so mitnehmen kann. Für unsere Hörerinnen und Hörer, was sind denn so Eigenschaften, die erfolgreiche Menschen mitbringen?
An erster Stelle würde ich sagen, ist es einfach Disziplin, harte Arbeit, ein gewisses Glück gehört dazu, einen gewissen Riecher für den Trend, ob man sich den jetzt im Ausland holt, abguckt, in Anführungsstrichen, Amerika, Stichwort England, auch in vielen Bereichen. Aber am Ende des Tages harte Arbeit und eben auch vernünftige Menschenführung, weil oftmals ja immer gesagt wird, die Leute trinken immer nur Champagner und lassen dann arbeiten. Das ist natürlich ein völlig falsches Bild. Die Leute haben die Verantwortung für ihre Mitarbeiter über alles, was da dran hängt, Gehälter, Pensionen. Und zur gleichen Zeit müssen sie im Weltmarkt entsprechend wettbewerbsfähig agieren. Also das ist das Thema, dass man das eben auch zusammenhält. In Wachstumsbranchen ist es eben so, gute Mitarbeiter sind letztendlich die Basis, um das Geschäft weiterzuführen. Ich muss ja, wenn ich jetzt in Asien expandieren will, einen meiner guten Leute nehmen und sagen, pass auf, Herr Plöger, Sie gehen jetzt nach Singapur, ich kann mich auf Sie verlassen. Wir müssen dort mindestens mal irgendwie 2% Marktanteil haben, damit sich das rechnet. Und diese Menschenführung ist extrem wichtig.
Das heißt, dieses klassische Missverständnis, oder Ihrer Meinung nach ist es ein Missverständnis, dass man irgendwie denkt, reiche Menschen würden irgendwie nur auf Yachten sich entspannen und Champagner trinken?
Ja, das ist ganz sicherlich ein Vorurteil.
Würden Sie sich selbst auch als reich bezeichnen eigentlich?
Ja, reich. Was ist reich? Monetär bestimmt nicht.
Oder ab wann ist man monetär reich?
Absolute Auslegungssache. Also ich sage immer so wenn man zwischen 5 und 50 Millionen hat, ist es vielleicht so der Bereich, wo man super zurechtkommt, aber wo einen keiner in der Form kennt. Wenn es dann darüber hinausgeht, dass der Name bekannt ist, dann wird das Leben auch schon wieder komplizierter, weil man natürlich nie weiß, wer will mit einem und authentisch und wer würde gerne irgendwie davon profitieren. Und daraus resultieren sich eine ganze Reihe von Problemen.
Wenn Sie jetzt mit Ihrem 18-jährigen oder 20-jährigen Ich nochmal sprechen könnten, wie würden Sie denn heute starten, um wohlhabend und erfolgreich und reich zu werden?
Ich meine, die Zeiten sind ja ganz andere. Und ich glaube auch, dass man, ich meine, ich habe ja selber 2 Töchter, dass man das heute gar nicht mehr so planen kann und auch damals nicht planen kann. Man fängt an mit einer soliden Ausbildung. Also meine Töchter, die eine hat in Biomedical Science in London studiert und dann hat der SAD einen Master gemacht und arbeitet jetzt auch in einem Family Office in der UK in London und selektiert da in ihrem Bereich Investments. Die andere studiert Jura und ich sage immer, da geht es auch darum, welche Fachrichtung macht man da? Ich meine, man legt ein gesundes Fundament und dann ist es halt so erkläre ich das immer, man schwimmt irgendeinen Fluss runter und plötzlich gabelt er sich und dann hat man genau irgendwie 2 Tage Zeit, sich entscheiden, ob ich links oder rechts gehe. Und das setzt sich im Leben ständig weiter fort. Also wichtig ist eine vernünftige Ausbildung und dann irgendwie zu gucken, dass man auch irgendwas macht, was einem Spaß macht, denn die Anforderungen sind natürlich zeitlich enorm und wenn man irgendetwas macht, was einem Spaß macht, ist das nicht weiter tragisch, weil es einem ja Spaß macht. Nur wenn man ständig etwas macht, was man einfach nur aus Pflichterfüllung macht und das macht man dann irgendwie 50 Stunden am Tag, das ist sicherlich nicht gut.
Und was würden Sie heute machen, wenn Sie jetzt nochmal irgendwie 18, 20 Jahre alt wären und jetzt in diesem Augenblick, was würden Sie dann machen?
Was würde ich dann machen? Vielleicht würde ich Superjachtkapitän werden.
Das lohnt sich, glauben Sie?
Oh, was heißt lohnen? Es geht ja nicht um monetären Reichtum, sondern ist schon aus meiner Sicht, hat man die Verantwortung auf so ein Schiff, was mehrere hundert Millionen kostet. Und der Patriarch ist vielleicht 4 Wochen im Jahr da. Und die restliche Zeit hat man so ein, ich nenne es mal Spielzeug zur Verfügung und ist dafür zuständig. Das ist kein schlechter Job. Ich glaube, die werden alle gut bezahlt.
Das kann ich mir vorstellen. Bevor Sie Who Knight Weiss gegründet haben und jetzt seit mehr als 10 Jahren ungefähr jetzt wohlhabende Menschen beraten.
Ich hatte Who Knight Partners als Single Family Office seit 2012 und seit 2017 dann hier in der Schweiz Who Knight Weiss.
Also schon deutlich mehr als 10 Jahren in diesem Business unterwegs sind. Vorher waren Sie ja Vorstandsmitglied der Citigroup Germany AG. Meine Frage, für was waren Sie da im Vorstand erstmal zuständig?
Also ich war in Deutschland zuständig für Fixed Income, Equity, Alternative Investments und Bindeglied zum Kapitalmarkt.
Was heißt das in einfachen Worten?
Dass man die Produkte letztendlich leitet und was wir in Deutschland gemacht haben, wir waren beratend tätig für die großen Investmentfonds und waren natürlich darum bemüht, eben auch Mittelständler an die Börse zu bringen. Und da ging es dann um Sounding, heißt was für ein Preis, was für ein Multiple kann man letztendlich von den Investoren, sprich von den Institutionen, von den großen Fonds, Versicherungen erwarten, damit man hier für beide Seiten verträgliche Lösung findet. Einerseits, dass der Kunde, sein Mittelständler, sagt, zu dem Preis würde ich gern verkaufen. Und der Investor sagt, also das ist etwas, was in dem Sektor vom Preis her reinpasst und ich mir vorstellen kann, uns noch als Investoren eine gewisse Upside gibt und somit sinnvoll ist zu investieren.
Bevor wir kurz darüber sprechen, was so konkret die Aufgaben waren als eines Vorstandsmitgliedes, wie sind Sie überhaupt auf das Thema Investmentbanking gekommen?
Das hat mich immer gereizt, weil innerhalb einer Bank ist es ja so, dass Sie da verschiedene Bereiche durchlaufen und von den Charakteren waren die Leute, die dort an der Börse und im Investmentbanking arbeiten, immer die aus meiner Sicht die am charismatischsten. Und das waren Leute, mit denen ich mich irgendwie auch gerne unterhalten habe. Die waren lockerer und hatten trotzdem eine gute große Verantwortung. Das fand ich von jeher interessant.
Und haben Sie das auch studiert oder wie sind Sie da reingerutscht?
Nein, ich bin über ein überregionales Börsennachwuchsprogramm der Deutschen Bank reingekommen. Erst Düsseldorf, dann Frankfurt, dann London. Und dann bin ich von dort aus als Sprungbrett zu Dylan Reed gegangen und habe dort ein deutsches Research-Team aufgebaut, wo wir verschiedene Sektoren analysiert haben, frei von unseren eigenen Büchern. Also sprich, wir hatten wirklich nur das Interesse, die Analyse entsprechend neutral durchzuführen und hatten dann die ganze Welt als unseren Kundenkreis sozusagen, was normal immer sehr eingeschränkt ist, wenn man irgendwo anfängt. Dann darf man das machen oder jedes machen und die Kunden in England, Skandinavien oder Deutschland dürfen dann nicht angesprochen werden, weil sie schon jemand anders betreut. Zumindest war es damals so. Und das wurde aber dann das Geschäft von der UBS übernommen und wir wollten es aber gerne so klein halten. Und dann sind wir seinerzeit mit der ganzen, sag ich mal, so nennt man das, Bottom-up-Research-Boutique zu Sandy Weil gegangen, mit seiner Travelers Group, weil die das Gleiche praktizierten, nur mit einem amerikanischen Research-Produkt. Und da haben wir dann in 1997 angefangen, im September und 2 Wochen später hat Sandy Weil von Warren Buffett seinen Anteil, also Warren Buffetts Anteil an Salomon Brothers verkauft. Und Salomon Brothers war damals sehr stark Fixed Income-lastig. Die Travelers Group von Sandy Weil mit uns als Europa-Team war sehr aktienlastig und es passte also hervorragend. Und dann sind wir also in 1998 alle zu Salomon Brothers gegangen. Da ging es nur darum, möchte ich Research machen oder die Distribution, habe ich für die Distribution entschieden, 2 Jahre aus London gemacht und dann wurde der Country-Head-Job an mich als Generalbevollmächtigter herangetragen und daraus wurde das Vorstand und dann habe ich dann irgendwann das Fixed-Income-Geschäft übernommen und in der Finanzkrise musste ich dann tatsächlich von 160 bis auf 60 Leute alles wieder abbauen, was bei den Investmentbanken oft so ist, dass man sich dann auf seine Kernmärkte konzentriert, was dann New York und London war. Und ja, dann bin ich wieder nach London zurückgegangen und habe dort ein Single Family aufgemacht.
Das heißt, diese ganze beeindruckende Karriere, aber ohne Studium, wenn ich es richtig gehört habe, oder?
Ja, ja.
Würden Sie sagen, sowas wäre heute noch möglich oder war das?
Nein. Wir haben selbst bei Salomon, also seinerzeit gehörte ich zu dem Recruitment-Team, dass man guckt, dass man die beste Mannschaft zusammenbekommen hat. Und es war damals schon so, dass wir losgelöst von den Resultaten der entsprechenden Universitäten nur noch Leute genommen hat aus selektiven Elite-Universitäten. Also das ging Oxford, Cambridge, London School of Economics, Fontainebleau, Bocconi, St. Gallen. Alle anderen wurden gar elektronisch direkt eliminiert.
Aber haben Sie da selbst nie gedacht, hey, wartet mal, man braucht vielleicht gar kein Studium? Oder haben Sie dann auch selbst...
Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Und es war aber nicht umsetzbar in England. In Deutschland konnte ich das dann umsetzen. Als ich dort zuständig war, hat mir keiner vorgeschrieben, welche Leute ich da nehme.
Aber theoretisch würden Sie heute auch jedem empfehlen, wenn man in diesem Bereich erfolgreich werden will, schon studieren zu gehen und am besten an eine Uni, die man kennt.
Ja, also ja, Uni, die man kennt. Und ich würde vor allen Dingen sagen, das ist, ich meine, das normale deutsche BWL-Studium, da kommen die Leute mit einem Abschluss, aber das ist halt wirklich noch so theoretisch, dass man da in der Praxis nicht wirklich viel mit anfangen kann. Deswegen, ja, ob private Unis oder Unis, die also vielleicht im Angelsächsischen geprägt sind und da mit deutlich mehr Praxis arbeiten, sind natürlich sinnvoll.
Und dann wurden Sie Vorstandsmitglied der Citigroup Deutschland AG. So in Kurzfassung, wie sieht da so ein Arbeitsalltag als Vorstandsmitglied aus? Was muss man da alles machen? Wann beginnt er, wann endet er?
Also das muss man, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen relativieren. Weil jeder glaubt, dass aus dem Fernsehen oder wo auch immer, aus den Medien, der Vorstand, der sitzt den ganzen Tag Zigarren rauchend und guckt sich seine Mahagoni-Einrichtung an. Also in einem amerikanischen Haus heißt das, also A, es gibt es nur Glasbüros. Also der Mittagsschlaf oder der Frühstücksdirektor wird da sofort eliminiert über das, dass ihn eben jeder sieht. Des Weiteren ist es so, dass also zumindest mal so war es bei der City und so war mein Job, dass ich operativ tätig war. Das heißt, ich hatte, mir oblag es mit den Senior-Leuten in den entsprechenden Institutionen, auf der Ebene einen Kontakt zu pflegen, um also auch wirklich zu hören, wie kommen wir denn dort an? Was ist der Feedback, den der Head dieser Institution von seinem Mitarbeiter bekommt? Wie ist City gegenüber jetzt mal einer DWS oder einer Allianz oder einer Münchner Rückversicherung aufgestellt? Und das, was meine Mitarbeiter mir erzählen, ist das tatsächlich relevant? Und sowas eben schon herauszufinden, bevor es da zu einem Broker-Review einmal im Jahr kommt und ich sag mal, das Kind vom Tisch gefallen ist, ne?
Wir hatten ja schon mal einen Gast, der war auch im Bankenvorstand, Lenny Fischer, und er hat gesagt, die glorreiche Zeit des Investment Bankings ist eigentlich vorbei. In kurzen Worten, würden Sie dem zustimmen?
Kurze Worte, ja, auf jeden Fall würde ich dem zustimmen. Und zwar allein nicht aus der Tatsache, dass wir auf einer digitalisierten Plattform jetzt arbeiten. Da ist eine Menge möglich, sprich, wenn man Community Building hinbekommt, also das, was Investmentbanken eigentlich als Serviceleistung gemacht haben, sprich, das Unternehmen den Investoren bekannt zu machen, über Roadshows und über Research, was geschrieben wurde. Wenn das eben über Influencer oder Unternehmenskommunikation entsprechend selber gemacht wird und man kann seine Aktien dann aus dem Treasury verkaufen, direkt auf eine Plattform, die Liquidität hergibt. Fairerweise in Zug ist man da relativ weit. Es gibt mehrere Plattformen, die das ermöglichen. Nur man ist mit der Liquidität noch nicht da. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass also eine neue Aktie, je nachdem wie groß sie ist, dann auch am Anfang nicht so eine große Liquidität hat. Aber es braucht nicht viel sich vorzustellen, dass in 2-3 Jahren, dass also auf der Plattform dann viel Angebot und Nachfrage herrscht und die Community größer wird. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Investmentbanken das immer schwerer finden, irgendwelche Möglichkeiten der Wertschöpfung zu finden. Und man sieht es ja auch, Credit Suisse als Beispiel, die Leute finden es einfach schwer, weil viele der Kernbereiche von Investmentbanken, ob das jetzt das Forex-Geschäft war, was heute kaum noch einer bei den Banken macht, weil es 100.000 Online-Digitalanbieter gibt, die sagen, also wir machen das zu einem deutlich günstigeren Preis und man muss da auch nicht irgendeinen anrufen, das kannst du alles online machen. Das gleiche mit Robo-Advisors, Asset Management und eben, wie schon gesagt, das klassische Investmentbank, das Platzieren von einem Unternehmen und M&A. Also M&A geht dort nicht, aber zumindest mal versucht man das auch, indem man seine Unternehmen dort platziert zu irgendeinem Preis, zu entsprechenden Kennzahlen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, was sie suchen. Aber das ist halt noch nicht so weit. Aber wenn Sie sagen, die Zukunft, dann muss man ja weiter gucken.
Das war Teil 1 unseres Interviews mit Stefan Mühlheim. Nächste Woche geht es weiter. Da sprechen wir darüber, wie er investiert und was er allen jungen Menschen rät. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.